Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden geht die Fahndung nach den Tätern weiter, aber es werden auch viele andere Fragen gestellt. Wie sicher sind unsere Museen? Wie können sie sich vor dieser Art räuberischem Vandalismus schützen? Was ist das eigentlich, Kunstraub, der uns zwingt, so unvereinbare Dinge wie unschätzbare Schönheit und brutales Verbrechen zusammenzudenken? Was steckt dahinter? Welche Menschen, welches System vielleicht? Das alles besprechen wir heute mit meinem Kollegen Stefan Koldehoff. Er ist Experte für Kunstraub und für Raubkunst. Er ist Kulturredakteur beim Deutschlandfunk. Er ist Autor und seit Jahren den Verflechtungen von Kunst und kriminellen Machenschaften auf der Spur. Herr Koldehoff, wir sprechen an einem Freitagnachmittag am Tag 5 nach dem Einbruch ins Juwelenzimmer des Grünen Gewölbes. Was ist Ihr Wissensstand heute über den Tathergang, wie es immer heißt?
Der Tathergang scheint so gewesen zu sein, dass mal erst unter einer nahegelegenen Brücke, also in der Nähe des Dresdner Stadtschlosses, in dem sich das Grüne Gewölbe als Schatzkammer befindet, ein Verteilerkasten angezündet und abgefackelt wurde, was dazu führte, dass in der unmittelbaren Umgebung schon mal die Straßenbeleuchtung ausgefallen ist. Dann müssen mehrere Diebe ein scherenartiges Metallgitter vor einem Fenster zum Erdgeschoss des Grünen Gewölbes aufgeschnitten haben, mit einer Flexmaschine oder so etwas. Dahinter dann auch eine Glasscheibe zerstört haben, was offenbar unmittelbar auch Alarm ausgelöst hat. Man ist dann in Windeseile durch die sogenannte Preziosenkammer zu einer aufrecht stehenden Vitrine, also eigentlich zu einer verglasten Wand gegangen, hat die mit Äxten traktiert und zwar so lange, bis das Glas dann, obwohl es das eigentlich erst nach 15 Minuten sollte, nach wenigen Minuten schon gesplittert ist. Und hat dann rausgerissen, was nur irgendwie ging. Und das bedeutet ganze Teile, ganze Schmuckgarnituren aus der Zeit August des Starken und seiner Nachfolger, aber zum Teil auch Einzelteile abgerissen mit Edelsteinen dran. Dann haben die Täter offenbar, um Spuren zu verwischen, DNA-Spuren, beispielsweise die Vitrine mit Löschschaum ausgeschäumt und sind wieder geflüchtet. Den Fluchtwagen hat man später in einer Tiefgarage gefunden, der ist auch angezündet worden, um Spuren zu verwischen. Ja, und dann waren eben wahrscheinlich Juwelen im Wert von zumindest einigen Millionen verschwunden.
Also wenn ich Sie zusammenfasse, es ging schnell und das, was man an Sicherheit geglaubt hatte zu haben, war sowas wie eine trügerische Sicherheit, weil wenn man diese vergitterten Fenster von außen sieht, dann kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass da jemand reinkommt.
Nein, und wenn man dann noch überlegt, dass das Grüne Gewölbe vor wenigen Jahren erst komplett renoviert wurde und neu eröffnet wurde, dass sicherlich die Alarmtechnik, die dort drin ist, state of the art ist, dass die staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Jahr 8 Millionen für Sicherheit ausgeben, dann kann man, aber da werden wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen kommen, dem Museum selbst wahrscheinlich keinerlei Vorwürfe machen. Es wirft tatsächlich die Grundfrage auf, die Sie vorhin in der Anmoderation schon gestellt haben, wie wollen wir Kulturgüter, wie wollen wir Kunstschätze präsentieren? In abgeschlossenen Tresorräumen mit Stahltüren ohne Fenster oder in halbwegs transparenten Museen, denn schließlich gehören diese Schätze uns allen und eigentlich haben wir auch allein Recht drauf, sie sehen zu können.
Deswegen unternehmen wir jetzt vielleicht auch gleich einen kleinen Abstecher in die Kulturgeschichte. Diese Verzierungen an Degen oder Halsbändern oder die Broschen oder die Diademe, die sind ja nicht nur kostbar, das sind ja Kunstschätze, das sind Meisterwerke sozusagen frühbarocker Handwerkskunst.
Und das ist der eigentliche Wert. Also am ersten Tag, als bekannt wurde, was dort geschehen ist, was dort Schreckliches geschehen ist, war ja gleich von einem Milliardenschatz die Rede. Das ist sicherlich nicht der Fall. Es ist immer noch eine hohe Summe, wenn man jetzt mal nur vom materiellen Wert ausgeht. Ein sogenannter weißer Diamant, allein 400.000 Euro, so wird geschätzt. Unzählige weitere kleine Edelsteine. Aber tatsächlich, der eigentliche Wert ist der kulturelle Wert, ist die Ideengeschichte, die da mit drin steckt, die Idee Augusts des Starken, solche Schmuckstücke nicht nur aus dekorativen, aus ästhetischen Zwecken herzustellen, sondern auch, um beispielsweise Machtansprüche zu demonstrieren. Da sind Edelsteine aus Indien mitverarbeitet worden, aus befreundeten, aber auch aus befeindeten Staaten mitverarbeitet worden. Und das in höchster Handwerkskunst der damaligen Zeit. Ich meine, es ist banal zu erwähnen, dass natürlich nichts davon industriell, sondern sondern alles mit der Hand hergestellt worden ist. Man sich genau überlegt hat, welcher Edelstein soll wohin, wie muss er dafür geschliffen werden, wo bekomme ich diese Edelsteine überhaupt her? Und das ist das nicht Ersetzbare an diesen Schätzen.
Die sächsischen Kurfürsten hatten, das weiß man jetzt, seit dem Einbruch am 25. November den umfangreichsten Juwelenschatz ganz Europas gesammelt. Es gab den berühmten Hofgoldschmied Johann Melchior Dinglinger, der in Dresden gewirkt hat. Aber die Juwelen und Edelsteine, die da im grünen Gewölbe jetzt auch zu sehen sind, die zeigen natürlich nicht nur, dass die Fürsten damals steinreich waren, sondern Sie haben es gerade erwähnt, dass sie natürlich auch Beziehungen zu ganz Europa, zu der ganzen Welt hatten, wenn die Edelsteine aus Indien kamen.
Und deswegen war es auch nicht nur der Machtanspruch, beziehungsweise, naja, ein gewisses prunkvolles Gehabe. Schaut mal, wie polyglott wir damals schon gewesen sind. Es kann auch eine Geste der Ehrerbietung dahinter stecken. Wenn man also zum Beispiel einen Staatsgast aus fernen Ländern empfing und dann Uniformschmuck trug, der zu seinem Land passte oder für den die Edelsteine in seinem Land erworben worden waren, dann war das natürlich fast schon eine Geste der Demut oder der Ehrerbietung. Also es ist so vielschichtig und das lässt sich eben nicht ersetzen. Und das ist der kulturelle Schatz, von dem jetzt immer die Rede ist.
August und August der Starke haben diese Juwelensammlung zusammengetragen und Sie haben es gerade schon erwähnt, wenn Ministerpräsident Michael Kretschmer Anfang dieser Woche meinte, der Raub sei auch ein Angriff auf die Identität der Sachsen gewesen, meint er dann genau diese Schätze, genau auch vielleicht die Tatsache, dass die Kurfürsten ja dann schon sehr früh angefangen haben, ihre Schätze im Museum auszustellen und mit den Wunderkammern der damaligen Zeit sie auch sozusagen allgemein verfügbarer zu machen, zu
bewundern? Ja, das war ja unter anderem das Besondere an diesem Regenten, dass er es eben durchaus in geringem Maße geteilt hat, jedenfalls mit einer Öffentlichkeit damals schon geteilt hat, natürlich unter ganz bestimmten Kautelen und Vorsichtsmaßnahmen und Bedingungen. Man konnte nicht einfach ins Schloss reinspazieren und sich angucken, was der große Herrscher denn so alles hatte. Ich glaube allerdings, wenn der Ministerpräsident jetzt von der sächsischen Identität spricht, dann muss man das auch vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Situation sehen. Das Selbstbewusstsein der Sachsen ist nicht das ausgeprägteste, wenn man sich das im gesamtdeutschen Kontext anguckt, nach wie vor nicht. Und natürlich muss ein Landeschef eine solche Aussage treffen, aus verschiedensten Gründen. Ich bin aber skeptisch, ob es da tatsächlich Leute gibt im gesamten Land, die sich nun ausgerechnet über diesen Schatz definieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist in den letzten Tagen auch vielfach schon erwähnt worden, wenn man eingesteht, dass kulturelle Schätze große identitätsstiftende Wirkung haben, dann muss man sich natürlich auch fragen, was haben wir eigentlich alles in unseren Sammlungen für Stücke, für die das in anderen Ländern zutrifft. Ich meine, wir führen im Moment die große Kolonialdebatte. Auch in Sachsen gibt es Ausstellungsstücke aus Afrika, aus Asien, aus Ozeanien, bei denen man sich fragen muss, ist es da nicht genauso der Fall? Und müssten wir dann nicht, wenn wir so dringend Wert darauf legen, dass dieser Schatz zurückkommt, diese Dinge auch in ihre Ursprungsländer, aus denen sie ja zum Teil zurückgefordert werden, zurückgeben?
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich würde gerne einen Abstecher ins Kriminalistische machen. Hm. Die Arbeit der Polizei gestaltet sich schwierig, heißt es. Sie haben gesagt, die Diebe hätten Spuren verwischt, ihr Fluchtauto angezündet. Das heißt, da wurde extrem professionell gehandelt, wenn eben auch verbrecherisch.
Ja, davon muss man ausgehen. Man muss tatsächlich davon ausgehen, es ist auch in den letzten Tagen viel gefragt worden, dass es höchstwahrscheinlich einen Auftraggeber tatsächlich gibt, aber nicht, wie man das früher vermutet hätte, beim gestohlenen Van Gogh, beim gestohlenen Rembrandt, beim gestohlenen Andy Warhol, jemand, der sich am kulturellen Wert, an der Schönheit dieser Preziosen erfreuen würde, sondern jemand, der ganz genau weiß, was da für ein Materialwert dahinter steckt. Es gibt vergleichbare Fälle in der letzten Zeit, wenn Sie sich zum Beispiel erinnern an den Raub einer riesengroßen Goldmünze aus dem Bode-Museum in Berlin. Genau dasselbe Vorgehen, durch ein Fenster rein, in Sekundenschnelle. Man wusste offenbar ganz genau, wie lange die Polizei brauchen würde, nachdem der Alarm ausgelöst war, um vor Ort zu sein. Und dann weg damit. Oder Überfall aufs Kaufhaus des Westens, des KDW in Berlin, wo dann auch teure Uhren und Schmuck erbeutet worden sind. Auch wieder dieselbe Masche. Und ich habe mit verschiedenen Ermittlern in den letzten Tagen gesprochen, die mir alle gesagt haben, haben, wir erleben da tatsächlich im Moment eine neue Qualität. Es geht nicht mehr um Trickdiebstahl, es geht nicht mehr darum, möglichst bedeutende Kunstwerke, mit denen man durchaus im internationalen Kunsthandel auch bezahlen kann. Solche Fälle sind aus den letzten Jahrzehnten dokumentiert. In der Türkei sind große Mengen Kokain mit einem Gemälde von Goya bezahlt worden. Also das sind keine Erfindungen, diese Geschichten. Aber das sei wohl vorbei. Es ginge jetzt, da spielt die Digitalisierung eine Rolle, Kunstwerke stehen ganz, ganz schnell nach Diebstählen in internationalen Datenbanken. Nein, es geht jetzt tatsächlich um Material, das sich leicht verwerten lässt. Die Goldmünze ist wahrscheinlich längst zerteilt und eingeschmolzen und umgegossen worden. Und genau dieselbe Befürchtung gibt es jetzt auch für die Schatzstücke aus Dresden, dass die längst aus ihren Verankerungen die Edelsteine gelöst sind, dass sie möglicherweise vom sogenannten Altschliff, an dem man erkennen kann, wann sie denn entstanden sind, irgendwann hat sich der Geschmack geändert und man hat Edelsteine anders geschliffen, dass sie längst umgearbeitet worden sind. Dadurch verlieren sie dann zwar ein bisschen an Gewicht und auch ein bisschen an Wert, aber es sind immer noch hohe Summen, mit denen da hantiert wird. Und dass man das möglicherweise nie wieder sieht. Die Goldmünze, das war eine PR-Geschichte. Die hatte eine kanadische Firma aus Werbegründen in dieser riesigen Größe gießen lassen. Das ist kein großer kultureller Verlust. Da reden wir in Dresden über ganz andere Dinge.
Sie beobachten, Stefan Koldehoff, das Thema ja tatsächlich seit Jahren und im kommenden März erscheint genau zu diesem Komplex ein neues Buch von Ihnen, Kunst und Verbrechen, geschrieben zusammen mit Tobias Timm. Da geht es nicht nur um Einbrüche, sondern auch um Fälschungen, um Steuerbetrug, um Geldwäsche bis hin zur Plünderung von antiken Städten. Wenn Sie den Einbruch im grünen Gewölbe anschauen, und Sie haben das schon gerade angedeutet, dann gibt es da ähnliche Muster zu Fällen, die Sie untersucht haben.
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also es gibt tatsächlich die unmittelbaren Fälle, in denen Kunst eine Rolle spielt. Da zählt Geldwäsche dazu. Also da werden in Auktionshäusern echte Kunstwerke ersteigert und werden dann aber, was im Kunsthandel durchaus noch üblich ist, mit riesigen Bargeldsummen bezahlt. Und zwar zum Teil über Briefkastenfirmen in irgendwelchen Steuerparadiesen, sodass niemand mehr nachvollziehen kann, wo denn eigentlich das Geld mal herkam und wer dahinter steckt. Also da reden wir von echten Kunstwerken. Es wird natürlich gefälscht. Der Fall Beltracchi ist uns allen wahrscheinlich noch in guter Erinnerung. Aber Sie haben recht, das Stehlen und das Rauben ja dann, wenn physische Gewalt mit im Spiel ist, vor allen Dingen gegen Personen, das nimmt zu. Und das hat, und das muss man ganz offen ansprechen, mit geografischen und geopolitischen Entwicklungen zu tun. Die Polizeibehörden, mit denen ich gesprochen habe, beobachten diese Entwicklung seit der Öffnung des Ostblocks, ganz vorsichtig. Und das hat damit zu tun, dass mit dieser Öffnung einherging ein Zerfall von Armeen, dass ganz, ganz viele hoch ausgebildete Soldatinnen und Soldaten, die genau wissen, wie sie in Gebäude unbemerkt reinkommen, wie sie sich dort schnell bewegen, welches Werkzeug man braucht, dass die arbeitslos geworden sind und sich jetzt anderweitig verdingen müssen. Und in einigen Fällen der letzten Zeit, der Raub aus der Kunsthalle in Rotterdam, der Kunstdiebstahl aus der Sammlung Bührle in Zürich, da ging es um Van Gogh und Monet und Renoir. Diese Bilder sind tatsächlich alle auf dem Balkan wieder aufgetaucht bei irgendwelchen Banden, die genau wussten, das können wir als Zahlungsmittel verwenden und hatten bis dahin mehrfach den Besitzer gewechselt. Also die, die den Raub ausführen, sind nicht diejenigen, die hinterher auch das ganz große Geld dafür kassieren.
Aber es gibt auch keinen direkten Connex zu dem, was wir in der Kunstwelt derzeit beobachten, dass der Markt nämlich sozusagen heiß läuft und dass auch berühmte Menschen wie Gerhard Richter sich immer drüber wundern und sagen, mit Wert kann das so eigentlich nicht mehr zusammenhängen. Es gibt keinen direkten Connex zwischen der Welt des Verbrechens und der Welt des Kunsthandels.
Doch,
oder über
schon.
Das Thema Geldwäsche dann schon.
Ich glaube auch noch viel direkter und unmittelbarer. Also wenn Sie sich das historisch mal angucken, die ersten Rekordpreise, heute würden wir drüber lachen, 1 Million für ein Gauguin-Gemälde, da bekommen Sie heute noch nicht mal eine vernünftige Zeichnung für. Das begann so um 1957, 58. Da haben es auch die Auktionshäuser begriffen und haben plötzlich plötzlich angefangen, große Werbung für ihre Auktionen zu machen. Die Kunstwerke wurden vorher auf Tournee geschickt. Es wurden erstmals farbige Kataloge dafür gedruckt. Und ungefähr zu der Zeit, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, finden auch die ersten richtig spektakulären Kunstdiebstähle statt. Aus Privatsammlungen, aber auch aus Museen. Und da ist natürlich ein Konnex zu sehen, denn über diese Rekordpreise wurde in den Medien groß berichtet. Das ist immer schon ein Thema gewesen, wenn viel Geld für Kunst bezahlt wurde. Und sowas haben dann natürlich auch böse Buben gelesen und sich vorgestellt, ja, da können wir doch prima mitspielen. Damals war das auch noch relativ gut möglich, so ein gestohlenes Bild wieder an den Mann oder an die Frau zu bringen. Da gab es noch keine Datenbanken. Da konnten sie das in den Kofferraum packen, über zwei Grenzen fahren und dann irgendwo unter der Ladentheke einem Galeristen anbieten, der noch gar nicht wusste, dass es gestohlene Ware ist. Heute geht das nicht mehr. Und deswegen glaube ich, beim heißlaufenden Kunstmarkt, dass dieser Wechsel stattgefunden hat von leicht identifizierbaren, unikatären Kunstwerken hin zu Kulturgegenständen, bei denen das Material zu gebrauchen ist, so banal das jetzt klingt. Kommt noch was dazu, der Kunstmarkt hat sich wie die gesamte Welt in den letzten Jahren verschoben. Der Mittelpunkt der Erde liegt nicht mehr in Europa und in den Vereinigten Staaten.
So gern wir das auch weiter glauben würden, aber es ist nicht so.
Also an der Stelle sieht man sehr deutlich. Es gibt jedes Jahr zur Kunstmesse in Maastricht eine große Studie über den Kunstmarkt und da ist inzwischen auf Platz 3 der Nationen hinter Großbritannien und den Vereinigten Staaten China. China ist ein riesiger Markt. Dann spielen Länder wie die südamerikanischen Staaten, wie Indien, wie Russland, wie arabische Staaten, denken Sie nur an 450 Millionen für ein Leonardo da Vinci Gemälde, von dem man noch nicht mal weiß, ob es denn echt ist, befindet sich heute in Saudi-Arabien. Das spielt alles inzwischen eine Rolle und ob da nicht andere, lassen Sie mich das mal vorsichtig und das ist wirklich nicht rassistisch gemeint, ob da nicht vielleicht auch noch andere Wertsysteme oder ein anderes Verhältnis zu kulturellen Gütern eine Rolle spielen mag, das ist alles einfach noch nicht geklärt. Und das meine ich, wenn ich sage, wir erleben vielleicht gerade den Beginn einer ganz neuen Dimension von Kunstdiebstahl.
Nun hat man es ja in einem Fall wie Dresden tatsächlich mit unverkäuflichen Stücken zu tun. Sie haben das erklärt. Wie geht's denn jetzt kriminalistisch weiter? Muss man warten darauf, dass Mittelsmänner um die Ecke kommen und einen Deal anbieten? Oder was hat man für Möglichkeiten?
Also ich lese heute, Sie haben ja gesagt, wir sprechen am Freitag von 342 Hinweisen, die bei der Polizei eingegangen seien, darunter 59 Mal Fotos und Videos. Natürlich wird das alles jetzt gesammelt. Es werden Spuren gesichert am Tatort, übrigens ganz akribisch. Also das geht bis hin zum Glasbruch, der natürlich gesichert werden muss, weil vielleicht irgendeiner der Täter, Täterinnen mit dem Turnschuh in diese Scherben reingetreten ist und man zu Hause irgendwann dann doch noch ein Stückchen findet. Und das ist dann der Missing Link, der zu den Tätern führt. Und dann ist man aber tatsächlich darauf angewiesen, ob jetzt irgendwas passiert. Die Polizei sagt heute, ich habe vorhin noch mal telefoniert, bisher keine wirkliche Spur, die zu einem Durchbruch führt. Stattdessen sind 500.000 Euro Lösegeld bzw. Belohnung, wie das ja heißt, Lösegeld spricht man nicht so gerne von, ausgesetzt worden. Das ist eine ziemlich enorme Summe und das zeigt aber auch die Hoffnung, dass möglicherweise die Sachen doch noch nicht verkauft, zerbrochen sind, dass möglicherweise Täterinnen und Täter auch den Deutschlandfunk hören oder andere Zeitungen lesen und auch jetzt wissen, so einfach ist das nicht verkaufbar und vielleicht dann Interesse haben, über einen Strohmann, über einen Rechtsanwalt doch lieber die Belohnung zu kassieren.
Als tragische Figur von Dresden wird im Moment der Sicherheitschef der staatlichen Kunstsammlungen Michael John betrachtet. Er hat Großes geleistet im Jahr 2002 während der Flutkatastrophe, als er hunderte von Werken vor dem Hochwasser der Elbe in Sicherheit brachte. Jetzt weilte er offenbar ausgerechnet auf einer Konferenz in London und konnte gar nicht zugegen sein. Eine quasi tragische Situation. Aber er hätte eben auch nichts machen können, weil die Täter mit so großer Brutalität und so großer Schnelligkeit vorgegangen sind.
Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, er hatte eigentlich, so war zu hören, die Zusage von der Firma, die dieses Sicherheitsglas hergestellt hat, dass das mindestens eine Viertelstunde massivsten Angriffen standhalten würde. Die Firma selbst äußert sich dazu natürlich auf Nachfrage nicht. Das bedeutet aber, das wäre so lange gewesen, bis die Polizei mit Sicherheit da gewesen wäre. Also eine Viertelstunde, da wäre das Haus umstellt gewesen. Also da musste man sich eigentlich drauf verlassen können. Die Frage ist aber doch auch, was hätte der Sicherheitschef tun sollen? Was hätte das Wachpersonal tun sollen? Die sehen auf ihren Monitoren, was da passiert. Die sehen, Sie haben es gerade gesagt, mit welch äußerster Brutalität mit Äxten da vorgegangen wird. Ob die Täter auch noch bewaffnet waren, konnte man nicht sehen, weil es dunkel war in diesen Räumen. Mhm. In amerikanischen Museen ist das Wachpersonal zum Teil bewaffnet. Das heißt, im Smithsonian Institute oder in anderen Häusern stehen die offen sichtbar mit einem Colt an der Tür und würden eingreifen, wenn irgendwas passiert. Ich frage mich da immer, und auch die Generaldirektorin in Dresden, Marion Ackermann, hat das in einer Pressekonferenz gesagt, was würde dann geschehen? Was würde geschehen, wenn wirklich geschossen wird bei so einem Versuch? Wenn ein Querschläger ein Kind trifft oder irgendeine sonst unbeteiligte Person? Und Marion Ackermann hat dazu gesagt, kein Kunstwerk, kein Kulturwerk ist es wert, dass dafür ein Mensch stirbt. Und ich glaube, das kann man nur unterschreiben. Und da sind wir wieder bei dem, Frau Fischer, was Sie am Anfang gesagt haben. Museen sind transparente Kultur- und Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Das sind keine abgeschlossenen Tresore. Ich fürchte, es wird immer ein Restrisiko geben, spätestens an der Stelle, an der, wie im Privatmuseum der Sammlung Bürle in Zürich, die Täter bei vollem Tageslicht zu den Öffnungszeiten mit abgesägten Schrotflinten in die Museumsräume stürmen, brüllen, alles legt sich hinter, 5 Bilder von der Wand reißen und weg sind. Da macht man einfach nichts mehr.
Mhm. Angesichts der Brutalität war es wahrscheinlich tatsächlich sehr richtig, dass die Wachleute heimlich die Polizei gerufen haben. Nun hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters verkündet, das Thema Sicherheit in Museen ganz oben auf die Agenda zu setzen. Wo sind denn die Schwachstellen Ihrer Ansicht nach in solchen Kunstkammern, alt oder neu? Was müsste jetzt passieren?
Wichtig ist, dass tatsächlich Materialien verwendet werden, die so lange wie möglich physischen Widerstand liefern. Ich habe mit 2-3 Museumsleuten gesprochen in den letzten Tagen. Da finden jetzt tatsächlich, so witzig das klingen mag, der Hintergrund ist ja todernst, da finden jetzt Tests statt. Da wird man jetzt Vitrinen hinstellen und mit Vorschlaghämmern gucken, ob denn 2 Zentimeter Plexiglas tatsächlich ausreichen oder ob man nicht lieber wechselt auf 3 Zentimeter dickes Plexiglas, das zwar nicht splittern kann, aber irgendwie auch zerstörbar ist.
Man würde denken, sowas steht schon in den Verträgen drin, ja, über diese Vitrinen.
Also es geht wirklich darum, Dinge so widerstandsfähig wie möglich aufzubewahren. Die Schmuckstücke waren ja zum Teil auch noch festgenäht in den Vitrinen. Das sind dann auch die Sachen gewesen, die nicht gestohlen worden sind. Man muss die Sicherheitsmaßnahmen sichtbar machen. Also versteckte Kameras sind eben nicht mehr State of the Art, sondern es soll jeder potenzielle Täter gut sehen können. Da sind Kameras, ich werde beobachtet, ich werde identifiziert. Und dann, und das ist wahrscheinlich aber auch Frau Grütters bewusst, dann müssen sich die Träger der öffentlichen Museen in Deutschland, Bund, Länder und Kommunen, wirklich die Frage stellen, was ist die Sicherheit der Häuser wert? Wenn sie sehen, dass viele öffentliche Museen in Deutschland keinen Ankaufsetat mehr haben, für Ausstellungen dringend Drittmittel von Sponsoren brauchen, dann gehen sie da mal zu einem Museumsdirektor und sagen dem, ach, und sie sollen aber bitte auch in die Sicherheit noch mehr Geld investieren. Der wird möglicherweise andere Prioritäten haben. Also wir reden mit Sicherheit auch über Geld.
Dann hätte ich jetzt noch eine Frage. Sind diese Juwelen eigentlich versichert? Und wenn sie nicht zurückkommen, schwimmt dann das Museum in Dresden wenigstens in Geld?
Die sind in der Regel über Staatshaftung versichert. Das heißt, der Staat, in diesem Fall der Freistaat Sachsen, sagt, die Prämie wäre so teuer, das können wir unserem staatlichen Museum nicht zumuten. Aber wir garantieren, wenn irgendwas passiert, dann springt der Staat ein und wir übernehmen den Schaden. Es gab aber auch so einen Fall, den Sie gerade mal beschrieben haben. Der Tate Gallery in London sind bei einem Überfall auf die Schirnkunsthalle in Frankfurt 2 wertvolle Turner-Gemälde abhanden gekommen. Und da hat sich die Tate im Vertrag mit der Versicherung garantieren lassen, falls sie doch irgendwie mal wieder auftauchen, dann würden wir sie gerne zurückkaufen können. Und tatsächlich hat sie mal erst nur die Versicherungssumme in Höhe von, ich glaube, 30 Millionen kassiert. Und dann tauchten die Bilder doch wieder auf und sie konnten sie für einen Bruchteil dieser Summe zurückkaufen und hatten noch Bargeld bekommen.
Letzte Frage, Herr Koldehoff, Sie haben für Ihr Buch Aktenzeichen Kunst die spektakulärsten Kunstdiebstähle der Welt schon vor fast 10 Jahren unfassbar teure Beispiele solcher Kunstdiebstähle recherchiert. Wie ordnen Sie den Raub von Dresden in diese Reihe ein?
Sehr spektakulär, kulturell eine Katastrophe, da haben wir drüber gesprochen, materiell nicht so sehr, aber wahrscheinlich deswegen besonders tragisch, weil wir eben jetzt diese Fälle erleben, in denen es nicht um Erpressung, nicht um Rückgabe geht, sondern in dem möglicherweise wegen des Materials wertvolle Kulturgüter für alle Zeiten verloren sind.
Sagt Stefan Koldehoff, mein Kollege aus der Kulturredaktion des Deutschlandfunks und Experte für Kunstraub. Ich danke für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch.
Gern.
Weiter geht's mit Kultur heute und an dieser Stelle vom Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer.